Herzlich willkommen zum Podcast, heute mit Friederike Horstmann, Lukas Förster, Eckhard Knörer und mir, Frederik Jäger. Heute sprechen wir über The Event, Everybody Wants Some und The Neon Demon und beginnen mit The Neon Demon von Nicholas Winning Refn, NWR. Ich soll in den Film kurz einführen, möchte aber eigentlich gar nicht viel darüber sagen. Es hat mehrere Gründe, unter anderem natürlich, dass es ein Film ist, der so was wie ein Plot vor sich herträgt und für mich deswegen ziemlich uninteressant macht. Es geht um eine Modewelt in L.A. Die Stadt ist in jedem Fall ein wichtiger Marker des Films. Und Elle Fanning spielt ein noch nicht volljähriges Möchtegern-Model, das in diese Stadt kommt und sofort steile Karriere macht und viele Eifersüchteleien auf sich zieht. Das ist ein Film, der auch zu einem Slasher wird und die Modewelt hauptsächlich in abstrakten Bildern einzufangen versucht. Wer möchte mit seinen Eindrücken einsteigen? Eckhard.
Also abstrakt sind die Bilder nicht, die sind schon total figurativ, die sind nur halt sehr stilisiert. Da werden die Models in Räumen platziert und die Räume farblich stilisiert. Aber es gibt, also es ist ein Film, der Handlung hat, dessen Plot man ja auch nacherzählen kann. Das ist so ein bisschen eine All About Eve-Geschichte, also die junge Frau, die in die Stadt kommt und statt so ein, nach und nach ins Milieu geführt zu werden, sofort diese Karriere macht und alle anderen beiseite drängt. Das führt dann allerdings zu etwas anderen Folgen als bei All About Eve. Wie gesagt, das wird dann sehr blutig, aber auch da geht es mehr um die Farbe Rot, die sowieso sehr zentral ist, immer wieder an vielen Stellen auftaucht, im Bild ist, als Blut oder nicht Blut, das ist relativ egal.
Ja, genau, also von Anfang an werden eigentlich so, also läuft eigentlich eine also Parallelgeschichte, finde ich, dass, also die sich wirklich auch in den Farben artikuliert. Also es wird so Blutspuren gelegt, also schon eigentlich das erste Bild, was auch sehr artifiziell ist. Und ja, es geht ja immer wieder dann irgendwie um ja so diese Körperflüssigkeiten, wie du eben ja schon gesagt hast, Eckart, irgendwie als in artifizieller Form, aber dann geht es ja auch irgendwie darum, irgendwie um Aneignungsformen, Aussaugen und später dann ja auch um Inkorporation und Kannibalismus und dergleichen. Also,
ja. Leichenschändung ist ein wichtiges Element, bei dem man jetzt sagen könnte, das ist jetzt schon zu viel verraten.
Nee, finde ich nicht. Das ist eigentlich eine völlig beknackte Szene. Also die steht auch völlig ungelenk in dem Film rum, finde ich. Also eigentlich alles, was in dem Film Schock ist, also überhaupt nichts, also er ist nicht shocking. Das ist, ich habe keine Ahnung, warum Refn das macht. Wahrscheinlich irgendwie, weil er denkt, dass er den Film verkaufen kann. Also ich glaube wirklich, dass es in dem Sinne schon ein Exploitation-Film ist, dass er diese Bilder braucht, um irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber eigentlich geht es eben, also geht es eben um diese Szenen, habe ich das Gefühl, am wenigsten. Es geht wirklich, finde ich, vor allem um diese Model-Shootings, also um diese Fashion-Shoot-Szenen, die ich schon sagen würde, die sind ja am Hang zum Abstrakten, weil sie die Räume nicht nur anmalen, sondern eigentlich völlig auslöschen. Also die platzieren die Frauen nicht in einem Raum, sondern in einem Bild. Und also das ist ja relativ systematisch, wie da die Räume verflacht werden. Und zwar so, dass sie wirklich, also eigentlich eher die Körper der Frauen in den Farben baden, als dass sie sich in einem Raum platzieren. Und für mich waren das die zentralen Szenen in dem Film. Das kommt mehrmals, die sind auch eher so Shownummern, also Filme im Film fast schon. Manche haben so ein bisschen James Bond-Titelsequenzartiges, geht sogar mit Goldstaub und so weiter. Und für mich ist das schon dieser Hang zur Abstraktion, der sich auch in Refns letzten Film
Only God Forgives
sehr, sehr stark durchschlägt. Der wird irgendwie jetzt nochmal eine Spur weitergetragen in dem. Und das finde ich irgendwie sehr interessant. Und da finde ich auch wirklich die Bilder gelungen. Also zumindest haben sie mich interessiert, die er da findet. Weil sie auch eben, also ich finde, da legt er viele falsche Spuren. Oder zumindest gibt es irgendwie vieles, was da gerade überhaupt nicht aufgeht. Es gibt diese Voyeurismus-Geschichten, dass immer wieder irgendwie auf sleazy Kameramänner geschnitten wird, die diese Szenen dann filmen, aber die Bilder selbst sind überhaupt nicht aus so einer irgendwie schmierig voyeuristischen Perspektive. Da gibt es nichts zu entblättern oder so. Und der Film ist ja auch weitgehend asexuell, würde ich sagen.
Ja, ich finde auch, dass es irgendwie so eine, durchaus irgendwie so eine aseptische Bildsprache teilweise hat. Also zumindest auch so denn diese eine Szene, wo es da um dieses Casting beim Catwalk gibt. Also da ist ja auch ein totaler Farbentzug und wie die Frauen da alle arrangiert sind, das hat mich irgendwie eher so an so Performances von Vanessa Beecroft erinnert. Und sonst, die Bildkompositionen sind ja vielfach, es gibt da schon diese Verflachung und hin zur Abstraktion, aber es gibt natürlich auch ganz viel irgendwie so Achsensymmetrien, die fokussieren auf Jesse und zentralperspektivischer Bildaufbau und der sie dann immer wieder so in Szene setzt. Also, und eben auch ganz klassisch irgendwie in Schuss-Gegenschuss-Verfahren. Also, um sie eben so in Szene setzen zu können.
Und dann glaube ich, was die Bewertung angeht, relativ nah an Lukas, dass mir auch die Momente eigentlich am besten gefallen, die in dieser Entschleunigung so ihr Wesensmerkmal finden. Ich habe aber, nachdem ich über den Film mit verschiedensten Leuten gesprochen habe in der Zwischenzeit, oft die Reaktion bekommen, dass gerade die letzten 10 Minuten, wo viel anzieht, wo der Film sehr viel stärker Genre-Elemente auffährt, dass die am besten ankommen.
Das geht mir auch so, aber das liegt natürlich daran, dass ich mit dem Rest überhaupt nichts anfangen kann. Also ich sehe die beschriebenen Bilder, ich weiß nicht, was daran toll sein soll. Die sind sehr steril, die sind tatsächlich sehr stilisiert. Meinetwegen kann man auch abstrakt dazu sagen, wobei da stehen ja ständig Frauen drin rum. Ich weiß noch nicht, das ist so ein Bildregister, das ja doch eher aus, ja ich weiß gar nicht, aus, jedenfalls aus einer uninteressanten kommerziellen Werbewelt kommt, aber nochmal stark aufgeblasen wird und mich überhaupt nicht anspricht. Das spricht mich auch deswegen nicht an, weil es, sagen, wie du sagst, in diesem Film da so rumsteht. Und die Affekte, die der Film irgendwie auch haben will, kommen da nicht rein in diese Bilder. Sie kommen auch nicht raus aus den Bildern. Das heißt, die sind komplett affektfrei. Deswegen haben sie mich auch völlig kalt gelassen. Und die letzte Viertelstunde, da dreht der Film halt ab und stellt in gewisser Weise die Hohlheit, die er grundsätzlich besitzt. Das sind ganz, ganz furchtbare Dialoge, die da gesprochen werden. Und ich glaube, das meint er irgendwie ernst. Die sind auch von ihm geschrieben. Die sollen womöglich die Hohlheit der Modelwelt dekouvrieren, aber sie sind einfach selbst sagen, in ihrer Dekouvrierungsabsicht so hohl, dass ich das kaum ausgehalten habe.
Es gibt zwei Co-Autorinnen, die hatten hier alleine geschrieben.
Ja, es tauchen zwei Frauen in den Credits mit für das Drehbuch auf und die heißen Mary Laws und Polly Stanham. Ich habe zwar auf deren Namen geklickt, aber nicht viel über sie erfahren können.
Ja, und in der letzten Viertelstunde dreht der Film halt ab in Richtung Splatter und Kannibalismus. Das kommt dann schon auch eher unerwartet, aber da passiert wenigstens was. Und da steht er eben zu seiner eigenen Groteskheit. Vorher habe ich jedenfalls immer den Eindruck, dass er das ziemlich eins zu eins meint, die Ästhetik, die er da produziert.
Also wir haben... Ich meine, ich denke schon, dass diese abstrakte Ästhetik, also in diesen Fotoshooting-Szenen mit dem Rest des Films, mit einigen Sachen im Rest des Films was zu tun hat, zum Beispiel eben mit dem Schauspiel, vielleicht eher mit den Schauspielerinnen selbst, die da auftauchen. Also diese Tristesse in diesen Model-Szenen ist ja auch so super, wenn sie sich unterhalten und es geht dann immer so ein bisschen, also als Model-Satire oder auch Satire auf die Fashion-Welt ist das natürlich irgendwie super platt. In die Richtung gehen viele Dialoge. Also alles, also Schönheit, so ein Spruch ist, glaube ich, Schönheit ist nicht das Wichtigste, sondern Schönheit ist alles oder irgendwas in der Richtung zumindest. Und dann geht es immer darum, irgendwie mit 20 bist du kaputt in dieser Industrie und so weiter. Also das ist so ein völlig überzogener... überzogene Satire, wenn es also halt ohne die geringste Subtilität, aber irgendwie finde ich dafür schon eine interessante Form. Also indem er irgendwie gleichzeitig die Bilder, die diese Industrie produziert, über sich hinaus treibt. Also durch Entschleunigung, durch Verflachung. Ja, irgendwie auch so, es gibt auch diese Stroboskop-Szenen zum Beispiel manchmal oder dieses komische Neon-Dreieck, das dann manchmal auftaucht. Also ich finde schon, dass diese Bilder sind auch noch weird genug, um irgendwie was, so, um so einen kleinen Dreh ins Abstruse jenseits jetzt von diesen Splatter-Geschichten zu bringen.
Wir haben jedenfalls nicht die Wirkung, die sie im kommerziellen Kontext des Verkaufens haben könnten, jedenfalls nicht auf mich. Ich bin auch relativ ratlos gegenüber dem, wie dieses Bildregister eigentlich funktioniert. Aber mein Eindruck ist jedenfalls, also ich komme überhaupt nicht weit bei Reffen damit, irgendwie über Intentionen zu sprechen, weil ich irgendwie immer den Eindruck habe, dass die Filme mir da grundsätzlich mehr geben, als ich irgendwie rückbinden kann an Kohärenz, die sich aus dem Werk und möglicherweise den Absichten des Regisseurs ergeben könnte. Die ästhetische Wirkung für mich ist jedenfalls keine der in diesen Bildern aufgehens. Und es ist auch kein, also das Absurde verstehe ich, was Lukas beschreibt, wobei der Film da irgendwie relativ nah trotzdem dran bleibt, die Bilder zu feiern. Also es gibt da irgendwie so einen Grad, der beschritten wird, der für mich ununterscheidbar ist zwischen dem, sie irgendwie sie zu übertreiben und sie gleichzeitig aber ja die Ikone zu meinen.
Er untertreibt sie ja auch gleichzeitig. Also dadurch, dass sie so leer sind auch oft. Also und dieses Dreieck, das ja irgendwie sich in verschiedenen Inkarnationen durch den Film zieht, völlig unklar ist, was das soll. Also am Ende kopiert er halt seine Initialen drauf, dann wird es zum Markenzeichen. Aber vorher ist, finde ich, wirklich völlig unklar, was das genau ist. Das ist ein Privatmysterium irgendwie. Aber ich meine, ich finde dann wirklich, dieses Schwägerische stellt sich bei mir auch überhaupt nicht ein. Also, und auch, er hat die Filme auch nicht mehr die Sogwirkung, die Only God Forgives und zum Teil auch Drive hat. Aber weil irgendwie löscht er wirklich jede kohärente Blickposition aus in diesen Fashion-Szenen. Das hat, glaube ich, also für mich hat das irgendwie schon, ja, auch schwer beschreibbaren Sinn ergeben, aber ich habe irgendwie das doch sehr gerne angeschaut. Ey.
Meint ihr, hat das die Sogwirkung auch was mit der Frage zu tun, ob er Frauen oder Männer inszeniert? Weil ich den Eindruck habe, dass die durchaus anders dargestellt werden. Also deswegen denke ich auch gerade an Only God Forgives, wo die Männerfiguren ja viel zentraler sind als hier.
Den habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Also mich hat Drive schon so sehr genervt. Also Reffen ist einfach nichts für mich und ich sehe da immer nur, ich sehe sozusagen immer nur, was da nicht ist. Und das ist eine Idee und mag man das nun intentional binden oder nicht, eine Idee, was der eigentlich da tut. Das hat für mich was sehr Beliebiges. Er findet manche Sachen offensichtlich geil und dann fährt er aber auch wirklich auf diese Bilder ab und will auch, dass man auf diese Bilder abfährt. Also anders kann ich die nicht lesen. In ihrer ganzen Leere, das mag sein. Das macht es aber für mich nicht besser, dass die auch noch leer sind. Deswegen bin ich immer so hilflos, ratlos, aber auch komplett desinteressiert an den Sachen, die er macht.
Ja, also ich finde es auch unglaublich schwierig, also diese, du hast es ja eben schon erwähnt, diese Plumpheiten in den Dialogen, also wirklich so Kalenderweisheiten aus der Modewelt, die wirklich irgendwie unbefriedigend sind und auch durchaus nerven. Und also ich bin auch eher ratlos. Also einerseits irgendwie schon so eine Faszination dieser farblichen Inszenierung, aber wie gesagt, das wird dann ja auch alles, habe ich ja eben schon gesagt, so eingehegt durch diese ständigen Achsensymmetrien und Schuss-Gegenschuss-Verfahren. Also es hat ja dann was total Klassizistisches und dann noch so was Aseptisches und das rührt mich dann auch irgendwie gar nicht.
Und er ist eben die meiste Zeit überhaupt nicht delirant. Und also die Form von Deliranz, die er dann entwickelt, hat natürlich auch so was Gewolltes. Deswegen bist du, glaube ich, auch gar nicht glücklich damit, weil die kommt nicht aus dem hervor, was man vorher gesehen hat. Die ist dann plötzlich da und findet auch merkwürdige Bilder, also dieses ausgespuckte Auge oder so, die glaube ich, nicht in den Text, aus dem Text des Films kommen und auch nicht an den Text des Films wirklich rückbindbar sind. Aber für mich, da der Text des Films für mich so uninteressant ist, ist das für mich noch das Interessanteste, dass er da die Idee entwickelt, dass er jetzt irgendwas, irgendwie eine Form von Exzess und Deliranz produzieren muss, die nochmal in einem anderen Register spielt.
Und es ist natürlich auch ganz bezeichnend, dass es wieder das Auge ist, das ausgespuckt wird und dann wieder neu verspeist wird. Also was ja die ganze Zeit auch um den Blick und Begehren geht. Also.
Ja, ich glaube, es geht nicht um Blicke in dem Film. Es geht darum, dass Blicke nicht mehr möglich sind. Mhm. Aber also der Film, an den ich die ganze Zeit gedacht hatte, war Showgirls von Verhoeven, auch weil ich den jetzt nicht allzu langer Zeit nochmal gesehen habe. Und der die gleiche Ausgangssituation hat, also ein sozusagen völlig unbekanntes junge Frau kommt in eine Glitzerstadt und weiß, dass sie dort nur ihren Körper einsetzen kann als Kapital sozusagen und macht das dann auch. Aber gleichzeitig ist irgendwie natürlich erstmal so viel weniger in Reffen. Also der Körper ist wirklich nur dieses Objekt, das man einsetzen kann in farbige Umgebungen, also in Surroundings, in Frames. Und dann wirft man ein bisschen Glitzerstaub drauf und leuchtet es mit Stroboskop an. Und das ist eigentlich alles, was der Körper zu gebrauchen ist. Also es gibt nicht wie bei Verhoeven den Körper, also was das man trainiert, als was das Schmerz, das was mit dem man Lust empfindet, sondern das ist wirklich nur dieser grafische Effekt. Und das finde ich schon irgendwie, ja, ich meine, ich finde Showgirls einen viel, viel tolleren Film, aber trotzdem finde ich auch den Reffen irgendwie eine sehr interessante und irgendwie ziemlich rätselhafte Variation darauf.
Es gibt eine Szene, die ich finde, ziemlich heraussticht, relativ zu Beginn noch, ist die Szene, in der die Gefährdung durch ein Raubtier in der Wohnung plötzlich physisch wird. Das ist ja relativ anders inszeniert als der meiste Rest des Films, weil da etwas eigentlich nach so Suspense-Techniken eingeführt wird. Durch das Verdecken, aber schon ankündigen und die Gefahr als gegeben annehmend und dann nach und nach aufdeckend. Ich finde das, also ich wollte es einfach nur mal so beschreiben, als Szene, die heraussticht. Ich glaube, dass der durch diese so Konfrontationen von Inkohärenz bei mir eine Wirkung entfaltet. Also dass die Geschwindigkeiten, wir haben ja jetzt irgendwie Geschwindigkeitsveränderungen gegen Ende beschrieben, aber eigentlich gibt es im Verlauf des Films immer wieder so Veränderungen der Geschwindigkeit. Es gibt auch eine kleine Kampfeinlage im Bad. Es gibt verschiedene Begegnungen mit verschiedenen Männern. Die haben oft so einen Miniaturcharakter. Gleichzeitig hat der will der Film ja sowas wie eine durchgängige oder auch eben nicht durchgängige, aber sowas wie Stimmung erzeugen, die irgendwo über das Manifeste hinauswirkt. Also woran ihr euch so stört an dieser, das ist sicherlich nur ein Element, weil das halt so festlegbar oder greifbar ist, die Plumpheit gehört für mich zum Beispiel zu den Sachen, die ich eigentlich sehr gut genießen kann daran. Also die ich auch bei den Filmen davor, aber hier genauso, also die ist so ausgestellt. Also die Plumpheit ist nichts, was in dem Kontrast stehen würde zu einer notwendigen Bedeutung. Also es ist quasi, dass die, ich fänd's viel schlimmer umgekehrt, wenn ich mir vorstellen würde, so dass die Dialoge zwischendurch irgendwie intelligibel wären. Das in dem gleichen Film würde das überhaupt keinen Sinn machen. Also ich mag gerade dieses wahnsinnig reduziert und ausgestellt Idiotische.
Aber dann sag doch mal, warum das toll sein soll. Das ist ja, du sagst, die Leere und Flachheit der Bilder, die jede Blickkonstruktion auslöschen. Du sagst im Prinzip über die Texte dasselbe, die sagen, jede Intelligibilität auslöschen oder auch jede Zuordnung dazu, ob es nun Satire sein soll oder Überzeichnung, die nicht satirisch gemeint ist oder eine Form von Hohlheit einfach nur hinstellen. Aber warum ist das toll, wenn so ganz klar ist, dass er gar nicht weiß, was er da tut? Und aber auch es im Sinn selbst im Film selbst keine Zurechenbarkeit erzeugt.
Für mich ist es ein kompositorischer Reiz. Also es ist keiner, der jetzt irgendwie Sinn macht. Ja? Also es ist eher einer aus dem Zusammenschnüren dieser Elemente, die einen mindestens, also sicherlich hier weniger stark motorischen, aber trotzdem noch motorischen Reiz hat. Und so eine Kombination aus Vergnügen und, also für mich, ich habe oft so Momente, in denen ich halt so eine Form von Humor, lustvoller Distanz empfinde. Also es ist eine Position und es ist, also keine Ahnung, ob sich das übertragen lässt, aber offensichtlich nicht, sehe ich an den Gesichtern. Es ist so was, was halt gleichzeitig draußen und drinnen sein. Also das ist das, was ich, wie es mir damit geht.
Ich finde, dass die Dialoge, die gehen logisch aus den Bildern hervor. Das, die sind so, also das heißt, das habe ich ein bisschen übertrieben. Die gehen nicht logisch da draußen vor, aber die brechen sich nicht an den Bildern, finde ich. Das, die stören nicht. Also die sind halt da und wenn diese Frauen sie aufsagen, finde ich das eigentlich auch ganz cool. Also ich mag auch die Schauspielerin, vor allem Elle Fanning, die Hauptdarstellerin, sehr, sehr gerne. Natürlich auch die aus Mad Men, wie heißt sie?
Christina
Hendricks. Die anderen, also diese beiden sehr biestigen anderen Models, die fand ich irgendwie ein bisschen, da hat der Film ein bisschen das Rad überdreht, finde ich.
Die finde ich ja am besten von allen.
Ja, wir haben ja nicht so viel, wir haben ja nicht so viel gesagt. Nee, also in der Presseverführung haben auch viele gelacht bei diesen, satirischen oder nicht satirischen Dialogen und da habe ich mir gedacht, nee, was lacht ihr jetzt? Das ist irgendwie, also da war ich dann echt so im Sebastian-Selig-Modus, das muss man mitgenießen. Das muss man, also, bei dem Film verstehe ich das irgendwie schon, also wenn man da muss man irgendwie eintauchen.
Aber schließt sich das aus?
Also eben eintauchen ohne, aber ohne dass man es eigentlich
ohne
kann.
Jede Distanz.
Ja, dass es eigentlich irgendwie, der bietet einem keinen Punkt an, aber man muss ihn trotzdem finden irgendwie. Gut, das gilt wahrscheinlich irgendwie für jeden Film irgendwie, aber irgendwie hat das bei mir alles funktioniert, nicht alles, aber vieles funktioniert in dem Film. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, habe ich schon wieder vergessen.
Du wolltest dich gegen den Humor wenden, oder?
Ja, das war eigentlich schon, also, aber war noch irgendwas anderes, aber...
Ja, und diese beiden biestigen Frauenfiguren, warum findest du die jetzt so interessant? Also
nee, interessant wäre das Falsche, nur wenn es darum geht, an welchen Figuren man Vergnügen hat, dann ist es eigentlich für mich sind eigentlich die interessanteren Figuren diejenigen, die, der Künstlichkeit frönen. Also das ist einfach nur, ich mag die von ihrer Präsenz her. Also ich mag die auch von ihrer, in das Bild drängen gerne. Ich mag auch, also ich finde auch die Figur von Jessie, also die Elle Fanning spielt, finde ich, wird interessanter in dem Moment, wo sie sich selbst herrichtet, wo sie sich dem Spiel vollkommen einverleibt. Also dass die Momente, wo sie vorher als irgendwie die Natürliche, die irgendwie gar nicht weiß, wie ihr geschieht, dargestellt wird, das sind eher die Momente, wo der Film für mich zu sehr so deklamatorischen Charakter hat. Aber das ist, glaube ich, Geschmackssache.
Ja, ich finde auch, das ist schon wieder so eine falsche Spur, die der Film legt. Das ist dann irgendwie, ich meine, der Trainergeschichte ist ja so ein bisschen, sie inszeniert sich so als, ja, auch als Natürliche, die anders als die anderen in dem Film keine Schönheits-OPs hat, die dann auch Jungfrau ist. Und irgendwie, ja, dann wird sie, ja, irgendwie die anderen bestrafen sie dann dafür irgendwie oder ziehen sie in den Schmutz, den sie nicht wahrhaben will oder den sie von sich weiß. Das sind alles irgendwie so Sachen, die mich auch überhaupt nicht interessiert an dem Film. Also das ist irgendwie so, das sind so Drehbuchmechaniken, die leicht durchschaubar sind und um was aus denen zu machen, dafür ist Refn wahrscheinlich wirklich ein dummer Regisseur. Also da würde ich völlig zustimmen. Alles, was ich von ich mache in Interviews kenne oder so, das ist wahrscheinlich ein ziemlich hohler Typ, also sicher. Und er hält sich wahrscheinlich, glaube ich, für einen großen Surrealisten. Also irgendwie Jodorowsky ist ja sein Vorbild und Ich denke, das geht in diese Richtung. Er will da irgendwie. Und irgendwie geht es tatsächlich auf ein bisschen, finde ich. Also, obwohl er irgendwie so hohl ist. Also, vielleicht auch weil. Also, irgendwie löscht er sich. Also, ja, ich habe auch irgendwie. Ja, ich meine, ich habe jetzt noch einen längeren Text drüber schreiben müssen, weil ich auch nicht wollte. Und ich bin irgendwie auf die Idee gekommen, dass. Das ist irgendwie schon auch ein Endpunkt. Ich meine, das ist natürlich ein Film, der irgendwie so auch in Amerika-Klischee ist, badet ein bisschen, aber gleichzeitig ist es doch irgendwie so. Ja, ich habe das Gefühl, ein logischer Endpunkt vom europäischen Autorenfilm, weil irgendwie löscht er sich selbst aus, auch irgendwie Autorenintention, und dann ist nur am Ende noch dieses Dreieck mit NWR. Und ja, das finde ich irgendwie super. Also, und irgendwie viel besseren Endpunkt als Nymphomaniac.
Vielleicht ist das der Moment, wo wir zu The Event übergehen sollten.
Außer, dass ich da natürlich sofort heftig widersprechen muss. Stars von Trier 100 mal interessanter als Reffen. Aber gut.
Den Widerspruch haben wir notiert. The Event, Film von Sergei Losnitsa, zu dem uns Eckhard Knurrer ein paar Worte sagt.
Ja, also The Event ist eigentlich ein Found-Footage-Film. Das ist nur Fremdmaterial, das Losnitsa da verwendet, das aufgenommen worden ist im August 1991, an wenigen Tagen 1991, als in Moskau ein Putsch gegen Gorbatschow stattgefunden hat. Und die alte kommunistische Garde hat versucht, die Macht wieder zu übernehmen. Berühmterweise hat Jelzin damals den Widerstand dagegen angeführt und auch gewonnen. All das sieht man aber nicht. Dass der Film verwendet komplett Material, das in St. Petersburg aufgenommen ist, das heißt abseits des eigentlichen zentralen Geschehens, wobei eine starke Widerstandsfigur, nämlich Sobchak, der Bürgermeister von Leningrad, in dem Film auftaucht und eine Rolle spielt, eigentlich fast das einzige Einzelsubjekt wird, das überhaupt Sprache bekommt, Zuordnungssprache bekommt und sowas wie eine Sprachrohrfunktion bekommt. Ansonsten sieht man die Menschen auf den Plätzen, die Barrikaden errichtet haben, die Plakate beschriften, die da sind und in Sprechchören Widerstand leisten. Man sieht in einer ganz kurzen Szene auch Putin interessanterweise, der damals noch im Gefolge von Sobchak unterwegs ist. Und daraus montiert Losnitsa einen 74-minütigen, also ziemlich kurzen Film, der, soweit ich das jetzt aber bei dem einmaligen Sehen gesehen habe, jetzt keine ganz klare Kompositionsstruktur hat. Also er ist, glaube ich, schon im Wesentlichen chronologisch. Aber es ist jetzt nicht so, dass Einzelszenen gegen Massenszenen oder so eine Form von Kompositionsstruktur erkennbar würde. Immer wieder dazwischen gelegt, zwischen die Dokumentaraufnahmen, ist Musik, und zwar Schwanensee. Und das hat eine klare Referenz in der Zeit selbst, weil während der Zeit des Putsches dann kein politisches Programm mehr im Radio lief, sondern die ganze Zeit nur Schwanensee gesendet wurde. Und das zitiert Losnitsa hier als einzigen oder als tatsächlich extra diegetischen Kommentar zu der ganzen Sache. Sonst gibt es, das muss man fast gar nicht dazu sagen, das ist ja so bei Losnitsa überhaupt nicht anders zu erwarten, da gibt es keinen Kommentar oder Sprecherkommentar oder dergleichen. Ich bin in gewisser Weise genauso behindert dem Film gegenüber wie bei Reffen, weil ich nämlich auch Maidan nicht gesehen habe, also den Dokumentarfilm, den Losnitsa über die Geschehnisse in Kiew gedreht hat. Das heißt, den Vergleich kann ich leider gar nicht anstellen, außer über das, was ich über Maidan gehört habe. Der funktioniert ja komplett anders.
Lukas will ein bisschen ergänzen.
Ja. Ich würde nur sagen, du hast nicht viel verpasst bei Maidan, finde ich. Aber bei, also ich verstehe irgendwie nicht den, könnte mir vielleicht hier jemand erklären, ich verstehe Losnitsa nicht als Dokumentaristen. Ich finde das, manchmal hat er interessante Bilder, in dem Fall sind es eigentlich die einzigen Bilder, die mich interessiert haben, waren diese Kamerafahrten auf Augenhöhe durch die Menschenmengen. Das sind tolle Bilder, die kommen mehrmals im Film, und da sieht man, also allein schon die Mode, die Haarschnitte, die Kleider, die die Leute tragen, die Blicke, die sie der Kamera zurückwerfen, die leichten Ausweichmanöver, die auch das Stillstellen, wenn die Kamera kommt, jeder reagiert ein bisschen anders. Das sind irgendwie super Bilder, die er da gefunden hat und die er irgendwie so freistellt. Das hat irgendwie, für das alleine lohnt sich der Film irgendwie schon. Aber darüber hinaus leuchtet mir das nicht ein. Mir kommt, also wie beim Maidan, und kommt es mir irgendwie so vor, dass das alles schon feststeht, bevor sich die Bilder anschaut. Also das sind irgendwie so ein paar eher abstrakte Thesen wahrscheinlich über, wie Revolutionen ablaufen, wie dieser spezielle abgelaufen ist. Aber die lässt er sich nicht von dem Material durcheinanderbringen, das er da findet. Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht genau, was dann daran interessant sein soll. Also so besonders interessant zumindest, dass irgendwie Loznitsa jetzt als einer der zentralen Dokumentaristen überall rumgereicht wird.
Also ich fand auch diese Aufnahmen, die du jetzt gerade beschrieben hast, die interessantesten. Also einerseits irgendwie diese meandernden Kamerafahrten durch die Menge und dann eben auch diese wuseligen Wimmelbilder. Genau, einerseits eben auch aufgrund von Frisuren und Kleidung und dergleichen und natürlich auch irgendwie Gesichtsausdrücke, die natürlich auch irgendwie so, ja, so Formen der Desorientierung zeigen oder also schwer festschreibbar sind. Und wie gesagt, auch diese Kamerafahrt eben in ihrer Wuseligkeit, die natürlich auch irgendwie so in diesem historischen Moment irgendwie so die ganze Zeit so auf Suchbewegung ist oder eben auch nicht, ja, das ist ja glaube ich von Material von 8 Kameramännern, die er da verwendet oder dieses Material, das er da verwendet. Und das fand ich dann schon durchaus eindrücklich, also dieses disorientierende Moment. Und es kommt ja auch im Film immer wieder auf, was ist mit Gorbatschow, lebt er noch, was macht Jelzin, also dass dann die ständig immer Fragen aufgeworfen werden von den Leuten selber. Also
ich glaube, dass das auf jeden Fall stimmt, was Lukas sagt, was Loznitsas Haltung zu dem dokumentarischen Material angeht. Die frühen Sachen, da ist das ja noch viel stärker, da wird dieses Material, wird das Filmmaterial ja auch einfach eher so in Experimentalfilmart behandelt, bearbeitet. Das ist hier gar nicht der Fall, also dass die Bilder sind unbearbeitet, die sind nur zusammengeschnitten und komponiert, ohne dass man Informationen auch darüber bekommt, wer jetzt, sagen, welches Material von denselben Kameramann oder sowas so käme. Nee, das wird einfach als Dokumentation dieser paar Tage im August zusammengefügt. Ob der Film eine These entwickelt, weiß ich tatsächlich nicht. Also natürlich ist es allein schon eine These, diesen Film heute zu machen. Auch im Anschluss an den Maidan-Film. Und meinetwegen ihn auch wie Event zu nennen, denn der Punkt ist ja eigentlich eher, dass dann dieses große Ereignis, dieses revolutionäre Ereignis fast nichts bewirkt hat. Also die Geschichte ist eigentlich, man dachte hier, das wird auch einmal, glaube ich, explizit gesagt, sondern hier beginnt ein neues Kapitel der Geschichte. Sind wir jetzt 1917 oder sind wir 1964, egal. Also Revolution oder Khrushchev und nichts dergleichen eigentlich. Also deswegen ist, glaube ich, auch diese kurze Szene, in der Putin auftaucht, wichtig. Deswegen ist das auch der einzige wirklich so, neben Sobchak, die einzige identifizierbare Figur. Und das wäre vielleicht die These zu sagen, das wäre natürlich eine sehr bittere These. Die Geschichte hat hier überhaupt kein neues Kapitel aufgeschlagen, sondern in gewisser Weise sind wir da, wo wir fast da, wo wir auch gelandet wären, wenn diese Revolution, dieser Putsch geglückt wäre.
Ist ja auch der Schlusskommentar, der das so suggeriert.
Genau, da gibt es noch so eine Tafel am Ende.
Genau, es gibt dann wirklich auch noch so ein Textinsert, das dann formuliert, okay, die damaligen Verbrecher wurden nie bestraft und an der Macht heute sind sie auch noch. Also
irgendwie hat der Film einerseits durchaus erklärende Momente, also sowas wie, es ist ja eine nicht klar identifizierbare Zuordnung von Radio, Stimmen, möglicherweise manchmal sind es Kommentare von Leuten, die da gerade reden. Also es gibt im Off so eine Montage von Kommentaren der Situation, die zum Teil das auch erklären, einordnen. Nicht viel, aber zumindest ein paar Ankerpunkte einbieten. Gleichzeitig ist der Film ungemein bemüht darum, möglichst wenig zu erklären, also keine Zuordnung zu machen. wer eigentlich da, also wo wir uns befinden, also das ist so das Trivialste, wo welche Bilder eigentlich aufgezeichnet wurden. Man kann sich manches zusammenreimen, manches muss man nachschlagen oder muss es vorher lesen oder wird es einfach nicht erfahren. Also der Film legt schon für mich erstmal nahe, dass es um etwas geht, was nicht im historischen Moment eigentlich ist. Also dass es um etwas geht, was sowas, was ich aber jetzt nicht sagen würde, dass es so ganz eindeutig ist, aber dass es eher um sowas wie Massen, Aufbruch, Revolution, Verhinderung, Menschen, Inszenierung, Menschenbegehren, solche Dinge geht. Vielleicht, also ich bin mir da nicht so ganz sicher, inwiefern das zusammenpasst oder zusammengehört mit einem dokumentarischen Projekt. Also weil der Film mich vor allem vor das Rätsel stellt, was davon konstruiert ist. Also er hat irgendwie schon was durch die Zusammenstellung der Bilder, was relativ, also es geht die ganze Zeit eigentlich um auch sowas wie eine Beiläufigkeit, unaufgeregt, irgendwie das Zusammenstellen von Menschen, die irgendwie etwas fordern, auch etwas wollen, aber dabei eigentlich überwiegend ruhig bleiben. Es gibt so ein paar Momente, die herausstechen, wo irgendwie ein Lastwagen um oder so ein Container umgeworfen wird, oder so Barrikaden aufgebaut werden und ob man an denen noch vorbeigehen kann oder nicht. Aber und es gibt irgendwie eine Rede, ist das im Parlament, ich weiß es nicht, in dieser großen Menschenversammlung.
Ich glaube, die gehen da ins Parlament, genau.
Und es gibt irgendwie einmal, das ist identifizierbar, den Bürgermeister, der irgendwie einmal zur Menschenmenge auf dem Platz spricht und bejubelt wird. Aber irgendwie, genau, also mich haben auch am ehesten die Bilder interessiert eigentlich von, die irgendwie so relativ wenig im politisch-historischen Kontext erklären. Weil, also das ist für mich irgendwie, also ich bin da ein bisschen frustriert auch gewesen, einerseits mit meinem eigenen Unwissen und andererseits mit dem Film, weil das Verhältnis von dem, was mir da erklärt wurde und nicht erklärt wurde, irgendwie in so einem, nicht ganz glücklich für mich war. Also wenn noch weniger, dann irgendwie wäre es noch mehr formal gewesen, wobei die Bilder dafür vielleicht auch gar nicht die richtigen gewesen wären. Also ich finde überraschend dafür, dass es ja quasi Found Footage ist. Ja? Also es ist zwar von einem Kollektiv erstelltes Material, insofern macht es schon Sinn, dass es relativ kohärent ist. Also das Bildmaterial fügt sich schon sehr gut zusammen. Ich weiß nicht, ob es schwarz-weiß auch aufgezeichnet wurde. Es ist jedenfalls schwarz-weiß zusammengestellt. Und gleichzeitig ist es natürlich Material, das jetzt nicht für diesen Film hergestellt wurde. Insofern nimmt er es, macht er es sich zu eigen, und ich glaube schon, dass da irgendwie eine, also selbst wenn die jetzt nicht so klar zu artikulieren ist, aber dass es da sowas gibt wie eine These von Loznitzer, der den Film so, ja, ihr habt es ja beide schon eh beschrieben, der das Ereignis, das gerade kein Ereignis war, irgendwie zusammenstellt.
Es ist schon, ist in der Tat wahr, dass vieles, was man erwarten würde, da so gar nicht präsent ist, nämlich die Wut und die Verzweiflung darüber. Weil eigentlich war das ja ein Moment, in dem die Demokratiebewegung in der Post-Sowjetunion den Eindruck haben musste, jetzt wird es zurückgedreht. Also jetzt ist der Rollback und alles, was wir geschafft haben, ist vorbei. Und dafür ist das in der Tat, was man da sieht in dem Film, nicht sehr stark von Emotionen und Empörung und Verzweiflung geprägt. Da gibt es zwar Massenszenen, aber die bleiben relativ friedlich. Also da benehmen sich russische Hooligans im Moment ganz anders. Und selbst diese Szene, wo dieser Wagen umgekippt wird, hat eigentlich eher so was kollektiv, wir packen das gemeinsam an. Aber das hat eigentlich nichts Aggressives. Also das stimmt. Und das ist wirklich die Frage, ob er das sehr bewusst so rausgenommen hat, ob das wirklich so war. Aber das können wir natürlich überhaupt nicht beurteilen von da, wo wir sitzen. Und wenn er es rausgenommen hätte, wäre schon die Frage, was dahinter die Absicht sein könnte.
Ja, und ich hatte ähnlich eben auch wie Frederik so, dass es schon so ein sehr voraussetzungsreiches Kryptoporträt ist. Also dass man schon als Zuschauerin nicht so an die Hand genommen wird. Das ist einfach das von Footage-Material dargeboten wird, ohne das wirklich so historisch zu konturieren oder kaum. Also, und dass man dann eben vor- oder nachträglich sich dann was anlesen sollte. Also,
man will ja das Gegenteil, will man ja natürlich eh nicht, aber...
Ja, genau.
Vielleicht ist es ja eher für ein russisches Publikum gemacht, der Film.
Genau, also ich glaube, da ist es total interessant, oder? Also,
ja, ich finde es auch gar nicht... Also, so richtig interessant finde ich den dann trotzdem nicht, weil das ist eigentlich nichts, was ein guter Essay in längerer Essay in einer Zeitschrift nicht besser machen könnte, eigentlich, finde ich. Also ich sehe den Mehrwert nicht, daraus einen Film zu machen. Weil die Bilder, also ja, es gibt diese paar interessanten Einstellungen, die aber, also ja, die eigentlich funktionieren in dem Moment wie, keine Ahnung, installativ eher. Also die könnten auch irgendwie in einer Whitebox oder Blackbox irgendwo im Museum isoliert stehen. Da würden sie vielleicht sogar stärker wirken. Sonst sehe ich irgendwie nicht so ganz den eigentlichen Mehrwert davon. Wenn man es zum Beispiel vergleicht mit Material von Thomas Heise, ist ja auch eine historische Umbruchssituation, ein bisschen so ähnliche, also zumindest ein bisschen vorher, aber also sozusagen, das ist ja die Vorgeschichte davon ein bisschen. Und also da ist irgendwie so viel mehr Investition in die Bilder zu sehen von Heise. Und auch, ja, da gibt es so viel, da habe ich wirklich das Gefühl, ein Event, das ist wirklich ein Event in dem Sinne, dass also da sozusagen was passiert, also vor laufender Kamera, wo man nicht sofort schon irgendwie sozusagen eine Schublade hat, in der man es reinstudieren kann, wo man irgendwie denkt, da entsteht gerade etwas. Und jetzt schaut sich Heisers ein paar, das 15 Jahre später nochmal an und präpariert genau das heraus. Aber bei Lossens hatte ich das Gefühl überhaupt nicht. Also das ist was man auch als Leitartikel formulieren könnte, finde ich.
Ich meine, Heise ist ja eben komplett in dieses Material, das ja auch sein eigenes ist, investiert. Und das ist Losnitzer, aber ich glaube ganz programmatisch nicht. Also eher, was Losnitzer da hinstellt, ist schon auch etwas in sich, und das ist die Absicht, etwas in sich, das ist eine Kapsel. Und jetzt nicht Zeitkapsel in so einem blöden metaphorischen Sinn, sondern diese Kapsel hat sich auch gegen die Zukunft verschlossen. Das ist das, was man damals nicht geglaubt hätte. Und ich glaube, so will er das zeigen, als diese Kapsel. Andererseits glaube ich, dass er, ich habe mal das nicht sehr große Vergnügen gehabt, irgendwie ihm stundenlang zuzuhören bei so einem Revolver live. Das ist schon jemand, der unglaublich genau arbeitet. Der ist sozusagen das Gegenteil von Reffen in dem Sinne, dass er sich bestimmt bei jedem einzelnen Bild und bei jedem einzelnen Schnitt was gedacht hat. Und der kann, glaube ich, ganz viel auch, was wir so in dem Film nicht ansehen können. Da ist ganz sicher ganz viel drin. Das ist immer das Problem bei Losnitzer, dass er es aber nicht für nötig oder dass er irgendwie dem Zuschauer zumuten will. Wenn, dann muss er sich da auch einarbeiten, was natürlich gar nicht geht, dass sich Losnitzer über Monate und Jahre in diese Sachen einarbeitet. Also das glaube ich, ist da schon drin. Das können wir da nicht rausholen, weil er es da, deswegen ist Krypto schon ganz richtig, da hineingeschlossen hat. Aber kryptisch, eine Krypta ist das, glaube ich, auch in dem anderen Sinn, dass er glaubt, dass da was zu lesen ist über die Gegenwart, aber gerade nicht dadurch, dass man das, was damals passiert ist, die Energien und Kräfte, die es damals gegeben haben mag, dass die Gegenwart noch berühren, ganz im Gegenteil. Und das ist aber, glaube ich, die Tragödie, die er da beschreiben will.
Für mich bleibt das aber eine bloße Behauptung, die den Bildern letztlich äußerlich ist. Also ich sehe da wirklich den Übersprung von den Bildern zu den Thesen nicht. Und also ich mag zum Beispiel seine beiden Spielfilme sehr gern, vor allem den zweiten, der ja eigentlich noch mehr dramaturgisch durchgearbeitet ist. Und der noch weiter weg ist vom Dokumentarischen. Und solange das, wenn er das dann völlig durchgestaltet, leuchtet mir das ein. Aber mir ist nicht ganz klar, wozu es diesen Modus des Dokumentarischen braucht, wenn er genau das zeigen will. Dann kann er auch dann kann er Symbolbilder aneinander schneiden. Also mir ist wirklich nicht, also mir fehlt da wirklich so der Übersprung zu dem, Material, was es ja trotzdem ist, also es ist ja trotzdem historisches Material, aber mir ist völlig unklar, wie genau er das instrumentalisieren will für die auch noch so schlauen Ideen, die er hat. Also mir ist einfach die Idee, die filmische Idee dahinter völlig rätselhaft. Das ging ja bei Maidan auch schon so. Das sind auch, finde ich, also bei Maidan finde ich sogar die Bilder noch uninteressanter als hier. Also was, oder eine andere Sache, die mich, wenn ich frage, was war das Schwanensee-Ding? Also das ist natürlich, hat diesen Grund in der Fernsehübertragung, aber gleichzeitig ist ja das doch irgendwie, also ist ja trotzdem irgendwie eben noch immer noch Schwanensee. Und es ist immer noch die eine der zwei, drei billigsten Methoden, mit klassischer Musik Pathos zu erzeugen. Also neben der Mondscheinsonate fällt mir nichts weiter mehr ein, was so, so ein Trigger-Ding wäre. Also was soll dann dieser wirklich plumpe rhetorische Kniff, der eigentlich viel plumper ist als alles, was Treffen macht?
Wobei das ja, also ich hab mich das Gleiche gefragt bei der Musik und dann habe ich das gelesen, die Erklärung dazu, was natürlich nur eine, was jetzt nur irgendwie ein Anlass sein kann, aber keine Erklärung dafür, das dann so einzusetzen. Also die einzige für mich, die einzige mögliche Erklärung für mich ist, dass es sich selbst absurd macht, dadurch, dass es halt so penetrant wiederholt wird und es wird auch immer wieder abgebrochen. Also das ist quasi dieses Prinzip irgendwie des Anschwellenden und dann in den Bildern, aber also es sind ja, der Film funktioniert über relativ vergleichsweise lange Schwarzblenden, die mit der Musik eingeleitet werden und dann geht es wieder in die Bilder über und die Musik bricht ab.
Aber nicht, also es ist nicht komplett synchron mit dem Schwarzbild. Es geht auch in die Bilder. Also geht auch in die Bilder über. Ja.
Es ist also so als Taktgeber oder so und gleichzeitig als etwas, was in den Bildern nicht aufgelöst wird. Also so lege ich es mir zurecht, dass das irgendwie eher so ein Moment der Komik hat.
Also ich würde das wie den ganzen Film, glaube ich, auch eher so konzeptuell lesen. Natürlich will der nicht, also die Bilder sind nicht das Interessante und klar, also wir entdecken da auch interessante Bilder drin. Ich fand die, wo er durch die Menge geht, wobei die Menge ist, da sieht man halt, die Menge ist gar nicht so groß, da ist viel Platz dazwischen, wo er dann mit der Handkamera, wo einer der Kameraleute mit der Handkamera durchgeht. Aber ich glaube, darum geht es wirklich primär überhaupt nicht. Also es geht konzeptuell darum, dass diese Kapsel erzeugt wird. Und da ist Schwanensee einfach nur das Material, das in der Zeit entstanden ist, genau wie diese Bilder entstanden sind, wie diese Gesten dort stattgefunden haben. Und ja, also das wird sozusagen da wirklich hingestellt und ohne, dass man zu dem, was die Leute da erleben und was sie tun, selbst ein affektives Verhältnis entwickeln soll. Zumindest habe ich das nicht getan und mir schienen die Bilder auch so komponiert zu sein, dass das so bleibt. Also es gibt eben auch keine Entwicklung, keine revolutionäre Entwicklung und auch keinen Triumph, dass es am Ende doch geklappt hat. Das wird eigentlich genauso sachlich da abgebildet, wie die ganze Zeit sachlich abgebildet wird. Letztlich ist das vielleicht wirklich, obwohl ich sicher bin, dass er im Detail genau gearbeitet ist und genau weiß, welche Szenen wo entstanden sind und warum er von hier nach da schneidet, glaube ich trotzdem, dass es letztlich ein Konzeptfilm ist, der nicht viel mehr als die These zur Gegenwart entwickeln will über dieses Material. Aber das finde ich jetzt gar nicht so wenig.
Bei Eckhart, es gibt schon eine Entwicklung, ist, dass die Bilder immer voller werden. Also, dass die zu Beginn sehr viel größer die Lücken zwischen den Menschen sind, die Straßen noch vergleichsweise leer sind und dann immer voller werden.
Immer voller stimmt nicht. Es gibt dann auch wieder Szenen, wo es nicht mehr so voll ist.
Also ja, vor allem. Das ist
keine kontinuierliche Entwicklung.
Vor allem am Schluss. Aber also ich kann es jetzt auch nicht ganz genau beschreiben mit den einzelnen Bildern, aber zumindest als Tendenz der Entwicklung, dass die Menschenmenge immer größer wird und dichter wird. So eine Entwicklung zumindest gibt es bis zu einem bestimmten Punkt, wo dann quasi der Sieg beschlossen ist, also der Sieg in Anführungszeichen.
Ja, und bei den Schwarzblenden hatte ich wirklich auch so das Gefühl, dass es einerseits irgendwie so Interpunktionen sind, die irgendwie das Material noch irgendwie also strukturieren. Und dann natürlich auch eben in dem Blickentzug, auch sowas, naja, das ist jetzt auch ein bisschen pathetisch gesagt, so historiografische Schlupfwinkel, dass irgendwie was, also so blickdicht verschlossen ist und dann natürlich irgendwie schon so was Pathetisches durch diese Schwanensee-Musik. Und in, jetzt noch ein anderer Aspekt, dass es in der Chronologie zum Schluss ist ja so, dass man ins Archiv kommt und Dokumente sichern möchte und eigentlich ist es schon so, dass man zu spät kommt, also dass einfach schon viel vernichtet worden ist, oder? Also so, also da gibt es ja schon dann eben auch nochmal so diese Dramaturgie des zu spät gekommen Seins und dass da schon irgendwie Material sichern.
Gehen wir zum dritten begrenzten Film. Es sind nicht alles drei begrenzte, also Filme der Begrenzung, würde ich sagen.
Der dritte ist...
bitte, Lukas.
Der dritte ist Everybody Wants Some von Richard Linklater. Ich schaue mir gerade mal die Castliste an, weil es da vielleicht ganz schön wäre, ein paar Namen zu nennen. Also der Film spielt Anfang der 80er in Texas. Aber wo in Texas?
Unbestimmt.
Unbestimmt.
Jedenfalls definitiv nicht Austin.
Es ist angeblich eine imaginäre College, ein imaginäres College, also kein klar definiertes.
Ja. Also der Film spielt an den 4 Tagen vor Semesterbeginn, beginnt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wird auch durchgezählt, teilweise auch mit Texteinblendungen. Zu Filmbeginn zieht Jake in ein Fraternity House ein, in dem er mit 7 anderen Jungs zusammenlebt, die alle Baseball spielen. Nebendran ist ein anderes Haus, auch mit 8 Leuten, die auch Baseball spielen. Und ja, das Baseballteam ist ein bisschen das Star-Team der Uni und irgendwie so der gesamten Stadt ein bisschen. Und der Film verfolgt eben Jake und die anderen 7 Jungs, die in dem Haus wohnen, über diese 4 Tage. Es gibt 4-mal abends Partys, die unterschiedliche Themen haben, sozusagen. Davor, tagsüber, hängen sie einfach zusammen ab, machen kleine Spielchen miteinander, Eifersüchteleien, kleine Streitereien, viel Bromance dazwischen. Und ja, abends bei den Partys versuchen sie, Frauen abzuschleppen. Und das ist eigentlich der gesamte Film. Es endet mit dem ersten, es gibt noch ein Baseballtraining am Sonntag vor der letzten Party und am Tag darauf endet der Film mit dem Beginn des Semesters und ja, da sitzen 2 Jungs schlafend in der ersten Vorlesung. Ja, das ist der Film, der mir sehr gut gefallen hat. Vielleicht aber erstmal eine Gegenstimme, Eckehardt.
Ja, es ist so schwer, über Filme zu sprechen, mit denen man einfach nicht so richtig viel anfangen konnte. Ich fand ihn eben auch, also vieles daran ist schon natürlich nett und hübsch und ich fand auch viele der Schauspieler ziemlich toll. Das Problem ist nur, dass das eben auch ein extrem begrenzter Film ist, der sicher einerseits mit Absicht nicht über den Horizont dieser College-Kids rausgeht, dieser sehr klischeehaften College-Kids, die eben tatsächlich nicht viel... Also die meisten von denen haben nicht viel anderes im Kopf als Baseball und Frauen und Party. Dann wird aber, das ist aber fast das größere Problem, schon so eine Gegenfigur entwickelt, eben dieser Jake, der auch die Hauptfigur ist, der, was du unterschlagen hast, dann so auch als einziger eine wirkliche Liebesgeschichte erlebt gegen Ende. Das heißt, es gibt diesen sehr begrenzten Horizont, in dessen Innerem sich der Film immer mit großer Emphase und offensichtlicher Identifikationslust bewegt, was mir manchmal schon die Sprache verschlägt. Und dann aber hat er zugleich noch diesen dann doch schlaueren Typen, mit dem er sich über die anderen doch wieder irgendwie drüber setzt. Ja, wie gesagt, das ist mir alles fremd und ich hatte nie den Eindruck, dass Linklater das wirklich jemals als Material behandelt, sondern in ganz starker Weise identifikatorisch, auch autobiografisch womöglich identifikatorisch da drauf guckt. Das ist ein Blick, der mir so, also irgendwie auch fast ungeheuer ist, weil das sind halt dumme, auch misogyne College-Dogs.
Also wenn man den Film so liest, also kann ich bin ich mir unsicher, aber ich nehme es mal an, das Identifikatorische würde ja in dem Fall sehr stark tatsächlich über diese Figur des Jakes funktionieren. Jedenfalls wäre das mal meine These. Und die ist ja konstruiert als eine, die eben sich nicht vollständig zugehörig zu den Jocks positioniert. Also er sucht eigentlich die Distanz und findet sie auch. Er ist in der Lage zu vermitteln zwischen verschiedenen Milieus, ist derjenige, der jedenfalls am meisten darauf Lust hat. Es gibt ja so Szenen, das ist ja auch alles völlig explizit in dem Film. Wie ja oft bei Linklater solche Dinge sehr explizit gemacht werden. Also wenn es tatsächlich darum geht, wie stark ist das jetzt eine Typisierung, wie stark sind das, wir sind das eben Jocks, was ja in den USA spielen ja solche Typisierungen oft eine Rolle. Hier dann auch in dem Modus, dass sie als Jocks dann irgendwann zu einer zu so einer Punk-Gruppierung dazustoßen und dann auf deren Party sind und sich darüber und Jake sich dann darüber wundert, dass er jetzt innerhalb eines Tages so verschiedene Welten erlebt. Und dann kommen sie ja zu den Künstlern und zu den Leuten, die wie auch immer zumindest erst einmal noch eine andere Dimension des Lebens für sich entdeckt haben und versuchen ja gerade, dass ihre, also da wird ja zum Beispiel dann auch das Jock-Dasein untergraben, nur als ein kleines, als eine kleine Szene. Überhaupt nicht, um zu sagen, dass da nicht trotzdem in dem Film sowas wie eine große Emphase mit diesen Jocks erstmal steckt.
Ja, und ich meine, jetzt also, sehe ich ganz genauso, dass über diese Figur des Jakes, also dass da, also des Neuankömmlings, dass wir so in den Film mit ihm oder durch ihn geführt werden und dass dadurch auch noch so ein poröses Element eben reinkommt und eben ganz verschiedene Orte aufgesucht werden. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit so, also in dieser akkumulativen Logik, dass es, also es wird immer ständig irgendwie dann. Die Kleidungsstile dieser Zeit werden irgendwie alle gezeigt, dann ganz unterschiedliche Musikstile, also man geht ja irgendwie einerseits irgendwie ja zur Dance Music, dann gibt es irgendwie auch sowas wie Square Dance, dann eben wie Punk, dass das alles irgendwie so durchdekliniert wird und auch diese Formen der Freizeitbeschäftigung von irgendwie, ja, dann kickert man Baseball, Basketball, dann gibt es noch diese improvisierte Minigolfbahn im Haus, das sind ja total viele Formen der Freizeitbeschäftigung, was natürlich irgendwie ein interessantes Moment darin, dass es irgendwie nicht um Prokrastination geht oder so, das ist immer ständig, das wird ja sogar selbst im Film dann thematisch, dass es immer was Kompetitives hat. Also, und ja, also ständig irgendwie so in Vorbereitung, im Training und genau, auf dann das College-Leben.
Mir vor allem, also das ist halt der als Abhängfilm gefallen. Also der hat, und zwar auf eine interessante, gebrochene Art, weil er ja, wie du beschrieben hast und auch Eckehardt, er hat schon eine klare Struktur. Es gibt die vier Tage und es gibt halt dieses Katalogisierende. Also es gibt die, also ja, eben die Disco, Country, Punk und Artsy. Und das sind die vier Nächte und dazwischen gibt es die verschiedenen Arten, miteinander Kumpels oder auch Kontrahenten zu sein. Und ja, das hat er. Dann gibt es diese Liebesgerichte, die noch eine zusätzliche Struktur drüber legt. Aber gleichzeitig sind das irgendwie, das ist irgendwie so ein Muster, in dem sich der Film setzt, aber in dem er sich dann völlig frei bewegt. Also er setzt auch keine dramaturgischen Spitzen oder so. Die Liebesgeschichte wird sehr flach gehalten und auch die Spannung innerhalb der Jock-Gruppe, die werden immer wieder angedeutet, dann wieder fallen gelassen. Das sind aber alles, also das ist ein Film, der irgendwie eine klare Struktur hat, aber irgendwie die überhaupt nicht dramaturgisch ausbeutet. Also, sondern der die Struktur setzt, aber dann eigentlich sich doch nur für die Seitenblicke interessiert, die man von dieser Struktur aus werfen kann auf Gesten, auf Schauspielkörper, auf ja, so kleine soziale Spielereien zwischen den Jungs. Und ja, die Art, wie Linklater das schafft, so diese tausend Details zu so einem, ja, gleichzeitig also sehr dichten, aber auch irgendwie super entspannten Film zu vernähen. Das hat mir einfach super gefallen von Anfang an. Also ich verstehe völlig die Abwehrhaltung gegen das Milieu sofort. Also das ist auch was mir komplett fremd ist. Also bin mir sicher, wenn ich in Amerika aufgewachsen wäre, wäre wahrscheinlich die Abwehrhaltung noch viel stärker, weil ich dann das irgendwie noch stärker kennen würde, was und wüsste, dass ich da nicht nie dazu gehört hätte oder könnte. Aber irgendwie, weiß ich nicht, kann ich sowas im Kino eh leicht überwinden, weil ich bin ja auch irgendwie, keine Ahnung, ich bin auch kein Model in L.A., ich bin das Allermeiste nicht, was ich im Kino sehe, deshalb habe ich da mit irgendwie wenig Probleme. Und wenn das irgendwie auf diese Art mit, ja, das wird vermenschlicht, was irgendwie in allen anderen, in den allermeisten Teenie-Komödien, die man sich anschaut, sind das ja eher die Bad Guys, die den Hauptfiguren irgendwie ans Leder wollen. Und das finde ich irgendwie eigentlich sogar eine ganz schöne Art, wie, das sind ja, also warum sollen die nicht als auch irgendwie umarmt werden?
Ja, ich glaube, ich habe auch nicht auf die Weise ein inhaltistisches Problem damit, dass der jetzt einen Film über Jokes macht und die auch noch gut findet. Ich habe eher, und mir leuchtet das schon ein, was du sagst, dass der Film sozusagen ein Film ist, der mit sich selbst abhängt, und das ist ja auch sehr sympathisch. Aber ich finde es halt die Art, wie dieser Katalog bestückt ist, das finde ich einfach nicht sehr interessant. Und das wäre jetzt auch falsch zu sagen, es ist nicht originell, weil das ist es auch überhaupt nicht. Die sind ja auch alle irgendwie, auch die Details sind Klischees. Kann man auch immer sagen, ja natürlich, das sind ja auch Klischee-Leben und das College-Leben ist voller Klischees. Aber der Film ist so schnell zufrieden mit den Klischees, die er da ständig produziert und im Detail. Das ist eher die Abwehr, also das ist das, was bei mir die Abwehrhaltung hervorruft. Ohne dass ich sagen kann.
Was meinst du denn mit zufrieden?
Na, er hat seine Freude daran, dass er jetzt hier wieder so ein kleines, wieder jetzt die Scherze beim Kiffen mit Bon gemacht werden und so. Es geht aber kein bisschen darüber hinaus, über dieses, sagen, die Freude an diesen Details. Und das ist mir dann oft einfach zu wenig, weil es auch zu klischeehaft ist. Und dann ist es auch fair, sozusagen, dann hat er das gezeigt und ist glücklich, dass er es gezeigt hat. Dann kommt dann noch die Musik, die dazu passt. Darüber ist er auch glücklich, dass er die in seiner Plattensammlung gefunden hat. Und so geht das eigentlich dann doch auch die ganze Zeit.
Das ist auch nichts Schlimmeres als smarte College-Komödien, die irgendwie da so subversive Spitzen einbauen gegen... Das ist doch schlimm.
Ja, du legst mir jetzt ja auch was in den Mund. Das habe ich bisher, das hab ich mit keinem Wort gefordert. Ich beschreibe erstmal nur meine Unzufriedenheit. Also ich frage mich, wieso ich mit dem Film so unzufrieden war, weil so wie du ihn beschreibst, würde ich ihn ja auch mögen. Ich mochte ihn aber nicht besonders und versuche zu beschreiben, warum, wie dieser Effekt eigentlich entsteht. Und ich finde ja zum Beispiel Boyhood auch ganz großartig. Über Dazed & Confused kann ich nicht viel sagen, das ist viel zu lange her, dass ich den gesehen habe.
Also ich hatte zwischendurch eine Abwehrhaltung, die ich dann immer wieder abgelegt habe. Also bei mir haben bestimmte Bilder von Figuren oder von Momenten zwischen den Figuren Abwehrhaltungen produziert. Ich glaube nicht so stark wegen irgendwas Klischeehaften, sondern eher von irgendwie sowas, eher das Affirmative gegenüber Rollenbildern. Also insofern vielleicht tatsächlich inhaltistisch, also darüber, wie der, in welchen narrativen Fluss der Film bestimmte Positionen und Bewegungen einpflicht, und habe dann aber tatsächlich durch den Fluss immer wieder davon weggefunden. Also war dann tatsächlich, konnte ich in sowas wie so einen Abhängmodus selbst finden beim Gucken, und habe den Eindruck, dass es sich gar nicht so stark dass sich das gar nicht so richtig rationalisieren lässt. Also es gibt natürlich die Elemente, die ich schon irgendwie beschrieben habe, dass der Film sich gerade gern in so einer Position des Driftens auch findet, wobei das bei dem Film, glaube ich, auch eher nur so halb stimmt, weil das Driften, finde ich, formal schon funktioniert. Also es gibt sowas wie einen ganz guten Rhythmus, also ich mag das sehr, aber gleichzeitig ist das eigentlich was gegen die Momente kämpft. Also ich muss denken an Slacker von Linklater, der bei dem es auch um so einen ständigen Fluss geht, aber vielleicht gar nicht so unähnlich darum, dass die Momente jeweils irgendwie sowas, so einen repräsentativen Charakter haben. Das ist auch sehr lange her, aber der wollte auch in diesen Zwischenmomenten immer irgendwie was beweisen. Und vielleicht steckt das hier auch drin. Ich argumentiere jetzt eigentlich etwas, was ich selbst nicht so empfinde, aber was ich zumindest verstehen könnte.
Also mir ist er definitiv nicht genug driftend und löse.
Ja. Überhaupt gar nicht, finde ich nämlich auch, was ich eben schon mit dieser akkumulativen Logik, es passiert ja ständig irgendwie, also es ist ja da und darin ja auch momenthaft ganz toll in so verspielten Details und so, aber es wird ja immer ständig was Neues angehäuft, also es ist ja überhaupt nicht, dass es irgendwie so sehr driftet, oder? Das ist so in so einem Abhängen- und Rumhängen-Modus, was ich eben auch mit diesem ständigen Einüben, also es gibt immer Competition in allen, ist ja nicht richtig so ein Slacker-Movie, überhaupt gar nicht.
Slacker-Movie ist es nicht, aber es hat ein Abhängen, bei dem man gleichzeitig es ist so Mikro, die Mikroaktivitäten des Abhängens beobachtet er halt, der Film. Und finde ich schon auch gut. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nochmal zum ersten Mal überhaupt Dazed and Confused gesehen, den ich schon mal deutlich stärker finde, schon auch aus den Gründen, weil die Welt da größer ist. Also da gibt es nicht nur das Football-Team, auch das Baseball-Team, sondern da gibt es auch noch die Freaks and Geeks nebendran. Und das gibt auch die Konfrontation oder manchmal auch die Nicht-Konfrontation zwischen verschiedenen Mikromilieus. Und das ist irgendwie, und das ist nochmal, es ist schon viel freier. Das hat mir schon nochmal besser gefallen als Everybody Wants Some, aber so der Grundmodus finde ich schon ähnlich. Also hat diese die Aufmerksamkeit für Gesten, für so kleine Machtspiele, Freundschaftsminiaturen, die sich dann da formen. Und Eckart ganz am Anfang gesagt, das sind einfach tolle Schauspieler, die man vorher nirgendwo gesehen hat. Ich hatte keinen einzigen dieser Schauspieler vorher, glaube ich, aus irgendwas oder vielleicht mal irgendwo eine winzige Nebenrolle. Und Jake selber finde ich eher noch einen der langweiligeren. Ich kann ja sehr schwer drauf, man sieht es auch diesen Bildern nicht so richtig an, wer ist. Aber ich glaube, Willoughby fand ich zum Beispiel super. Mhm. Das ist dieser...
Das ist der Hauptkiffer, oder?
Nee. Ja, die tragische Figur, der dann rausexpediert wird, weil er über 30 ist und sein...
Die Figur finde ich auch deshalb so interessant, weil den ja sonst überhaupt, also den ganzen anderen Darstellern überhaupt gar keine Geschichte angedichtet werden und die alle im Moment und er entwickelt halt ein Narrativ, was fake ist, also was dann als fake herausstellt.
Und wen ich auch super finde, ist Brumley, glaube ich. Ich glaube, das ist Brumley. Das ist der versucht, sich ein Schnurrbart wachsen zu lassen, aber es nicht richtig hinbekommt. Und der halt so diese, der irgendwie überaffirmativ dieses Jocksein leben will, aber es einfach nicht so richtig hinbekommt. Also es gibt auch so eine latent homoerotische Note in den Szenen mit ihm immer. Und ja, den finde ich einfach, das ist so ein Schauspieler, der aus dem Nichts kommt und der einfach da ist und super ist in jeder einzelnen Szene. Und mit dem der Film so viel anzufangen weiß, ohne dass der auch irgendeine Geschichte hätte im engeren Sinne. Das ist wirklich alles nur so ganz, der ist halt auch da, verhält sich zu dem, was andere machen. Und das ist eigentlich seine ganze Funktion. Der hat keinen Story-Arc oder so. Sagen wir überhaupt, außer Jake gibt es irgendwie zwei oder drei, die Story-Arcs im engeren Sinne haben. Also der eine, dieser cholerische, der tatsächlich in Dazed and Confused eine direkte Entsprechung in der Ben Affleck-Figur hat. Da gibt es jetzt auch wieder einen in den neuen, so ein Alpha-Male, der irgendwie dekonstruiert werden muss vom Film, ohne dass dadurch irgendwie, da will ich euch schon das Recht geben, das Milieu selbst in Gefahr ist, dekonstruiert zu werden. Der bekommt eine Geschichte, noch ein, zwei andere, so ganz kleine, aber ansonsten sind das echt die anderen, die da mit dabei sind. Die sind irgendwie oft sogar bessere Figuren, finde ich, als die wirklich Handlung haben. Aber einfach nur, weil sie sich verhalten zu dem, was da passiert. Und das ist irgendwie einfach, in dieser Beobachtung so viel drinsteckt.
Also ich glaube, es hat schon viel damit zu tun, welche narrativen Funktionen die Elemente haben oder wie wir sie interpretieren. Also das, es gibt so ein paar narrative Funktionen, also sowas wie das Gegeneinander oder den Konkurrenzkampf zwischen Jake und McReynolds, der irgendwie in allem einen Wettstreit sehen möchte. Wobei der Film sich für solche Dinge dann immer nur für ganz kurze Augenblicke interessiert und die immer, also es hat schon sowas von, meinetwegen nicht überzeugender dann, aber von so Bedeutungslosigkeit, also davon, dass das so oder will irgendwie beiläufig sein, bemüht sich um die Beiläufigkeit in jedem Fall. Und es gibt zwar irgendwie einen Moment, wo dann so ein Konkurrenzkampf tatsächlich ein bisschen auf einen Höhepunkt zusteuert, in dem Moment, wo sie in dieser Baseball-Übung einmal einander gegenüberstehen, die beiden in dem Kampf, aber natürlich ohne sinnvolle Auflösung, weil es ein Training ist. Und ich glaube, dass dieser Fakt, dass diese verschiedenen Elemente, die da aufeinander gestapelt werden, dass die eben nicht funktional sind. Ich glaube, das ist der Haupttrigger, dass man da in den Fluss reinkommen kann.
Aber ich finde trotzdem, also Katalog schon keinen schlechten Begriff. Und das ist auch ein Katalog, der sich jetzt relativ komplett versteht. Deswegen muss da auch so viel drin sein. Deswegen müssen da so viele verschiedene Typen drin sein, so viele verschiedene Sachen passieren, so viele verschiedene Milieus. Müssen die Jungs in diese Milieus reingeführt werden. Also ganz klar natürlich diese Arty-Party, auf der sie dann landen, die so das komplette Gegenmilieu ist, aus dem dann eben auch Jake die Frau findet, was dann den Ausweg aus dem sehr begrenzten Milieu ermöglicht, den sehr versöhnlichen Ausweg.
Das ist übrigens das, was ich am Film am wenigsten leiden kann.
Das Versöhnliche oder den Ausweg?
Den versöhnlichen Ausweg. Also, das ist, es ist natürlich, es gehört zum, also, ich will gar nicht so gegen den Film reden, weil ich finde, dass das zum Linklater-Programm dazugehört und ich irgendwie fast finde, dass man das so zu akzeptieren hat oder ich das so zu akzeptieren habe, aber dass dann, also wenn man das Schlussbild ein bisschen beschreiben will, dass irgendwie es dann darum geht, welche Grenzen zu erreichen sind und wie man sie überschreiten kann und das in enger, also das ist ein Spruch, der an die Tafel geschrieben wird und Frontiers are where you see them oder vielleicht wisst ihr es besser noch. Ich glaube so, Grenzen sind da, wo ihr sie seht oder wo ihr sie entdeckt, in direkter Verbindung mit der Neuerkundung der weiblichen Welt. So lese ich es jedenfalls, als das Grenzland, das jetzt beschritten wird, ist das der bald vorbereiteten bürgerlichen Zweisamkeit. Das ist das, was ich am wenigsten interessant finde. Als Entwicklung heraus aus der vieldeutigen College-Wuseligkeit.
Das hätte ich jetzt auch nicht rausgelesen, aber gut, das ist wahrscheinlich auch, steckt wahrscheinlich auch irgendwo drin. Das kann man sicher so sehen. Ja, ich meine, wohin das am Ende führt, ich finde das in dem Film jetzt nicht so wahnsinnig aufdringlich, dass das irgendwie irgendwo wirklich hinführen muss. Also man schläft halt ein. Und,
es geht ja irgendwie bei Linklater immer darum, dass man, oder ja, ich sag jetzt mal immer, selbst wenn das auch nicht stimmt, weil er doch sehr unterschiedliche Filme gemacht hat, aber sagen wir mal, in diesem Strang seiner Filmografie geht es doch immer darum, dass man irgendwie die Vergangenheit zu würdigen wissen muss, weil sie so flüchtig ist. Also, und wenn er da irgendwie in dem letzten Bild sich auf seinen Kopf, auf den Arm legt und irgendwie dabei einschläft mit einem großen Lächeln, dann geht es darum, dass er gerade einen Moment erlebt hat, den er so schnell nicht wieder vergessen möchte. Also so, ist jetzt für so Interpretationsgewöhns interessiert mich sowieso nicht so sehr, aber er legt es halt so nahe. Also es geht schon darum, dass wir irgendwie diese Momente schätzen müssen. Also das zumindest ist, glaube ich, sowohl in dem, was die Figuren auch verbalisieren und dem, was der Film einem nahelegt in der Emphase.
Ja, aber es bleibt halt in diesem genieße den Moment-Modus, den ich sehr mag. Also es ist kein Bildungsroman, also auch nicht im noch so übertragenen Sinn. Also ein Film ist mir jetzt gerade erst eingefallen, vielleicht mal, den man vielleicht damit vergleichen könnte, finde ich, ist der von Assayas, April, Mai. Finde ich den schlechtesten Assayas-Film, der ja auch so einen Katalog aufmacht von einer Jugend in den 70ern in dem Fall, in politisierte Jugend in den 70ern, aufwachsen, künstlerische Einflüsse auf allen Seiten und irgendwie noch zwei Frauengeschichten, die in einer sehr weinerlichen Manier irgendwie um ihn herum konstelliert werden. Und am Ende kommt dann irgendwie so ein ganzer Assayas bei raus. Und das ist bei dem Film überhaupt nicht so. Also sicher kann man irgendwie sagen, wahrscheinlich ist Jake und Linklater, da gibt es irgendwie so ein Nachverhältnis, aber so ganz bin ich mir, ist man da sich auch nicht so ganz sicher. Und irgendwie bleibt es halt wirklich so bei einem, die Welt ist schön, wenn man aufmerksam ist und alles sich an sich möglichst vorteilsfrei anschaut. Und das finde ich irgendwie eine viel bessere, viel tolleren Modus für so einen Vergangenheitsfilm.
Ich sehe irgendwie, dass das das Schlusswort war für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.